Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Donald Trump hat die Einigung als erster öffentlich gemacht. Inzwischen ist sie von Israel und der islamistischen Hamas bestätigt worden. Es ist der Durchbruch bei den Verhandlungen von Sharm el-Sheikh oder zumindest ein erster Durchbruch. Die Verständigung auf die erste Phase des Nahostplans von Donald Trump. Anna Osius.
Im Gazastreifen wird gefeiert. Bilder der Nachrichtenagentur Reuters zeigen Gruppen von Palästinensern, die jubeln von der Einigung in Ägypten erfahren. Es sei ein historischer Morgen, berichten Medien weltweit. In der Nacht einigten sich Israel und die Hamas auf erste Schritte für einen Friedensplan für Gaza. Der Gazakrieg sei beendet, hieß es in israelischen Medien. Alle Geiseln würden sehr bald freigelassen, verkündete US-Präsident Trump auf seiner Plattform Truth Social. Dies seien die ersten Schritte zu einem, Zitat, starken, dauerhaften und ewigen Frieden, so Trump wörtlich. Alle Parteien würden fair behandelt. Die Terrororganisation Hamas veröffentlichte eine Erklärung, in der sie die Einigung bestätigte. Hier verlesen von einem Sprecher im Nachrichtensender Al-Arabiya. Die islamische Widerstandsbewegung Hamas hat eine Vereinbarung getroffen, um den Krieg gegen Gaza zu beenden, die Besatzungstruppen abzuziehen, Hilfslieferungen zuzulassen und Gefangene auszutauschen. Wir schätzen die Bemühungen unserer Brüder, der Vermittler in Katar, Ägypten und der Türkei, sowie die Bemühungen von US-Präsident Trump, den Krieg dauerhaft zu beenden und die Besatzungstruppen vollständig aus dem Gazastreifen abzuziehen. Bereits in wenigen Tagen könnten alle israelischen Geiseln freigelassen werden. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu schrieb in sozialen Netzwerken, mit Gottes Hilfe werden wir sie alle nach Hause zurückholen. Im Gegenzug sollen rund 2000 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen freikommen. Israels Truppen sollen sich demnach aus einem Großteil des Gazastreifens zurückziehen. Humanitäre Hilfe soll sofort nach Gaza gebracht werden. Die erste Phase des Waffenruheplans wird noch heute in Ägypten unterzeichnet. Netanyahu hat eine Sondersitzung seines Kabinetts einberufen. Für die palästinensische Bevölkerung in Gaza und für die Palästinenser im Allgemeinen ist dies ein großer Tag, so die langjährige libanesische Diplomatin Amal Madalali. Denn der Krieg ist vorbei. Aber die Palästinenser in Gaza haben ihr Leben und ihre Häuser verloren. Gaza als Stadt, in der man leben kann, ist zerstört. Daher wird der Weg zum Wiederaufbau lang und schwierig sein. Unklar ist, ob es in der Vereinbarung auch Fortschritte im Hinblick auf strittige Fragen wie nach der Zukunft des Gazastreifens gab, etwa die Frage nach der künftigen Verwaltung des Gebiets und ob sich die Hamas zu einer vollständigen Entwaffnung bereit erklärt hat. Trump und Netanyahu telefonierten noch in der Nacht und beglückwünschten sich gegenseitig zur, Zitat, historischen Einigung. Der US-Präsident will möglicherweise in den kommenden Tagen in den Nahen Osten reisen. UNO-Generalsekretär Guterres appellierte an alle Beteiligten, sich an die Vereinbarung zu halten. Er lobte die diplomatischen Bemühungen der Vermittlerstaaten und forderte dazu auf, die einmalige Gelegenheit für den Weg zu einer Zwei-Staaten-Lösung zu nutzen.
Anna Osius berichtete, und damit sind wir natürlich schon mittendrin im Überblick über die wichtigsten Themen dieses Morgens. Simon Wolfgang Fuchs von der Hebräischen Universität in Jerusalem bewertete die Einigung hier bei uns im Deutschlandfunk als Erfolg.
Man konnte ja die letzten zwei Jahre immer sehr zynisch werden, dass man nie zu einer Einigung kommt, dass auch dieser Krieg nie aufhört. Und ich glaube, heute ist mal so ein Tag, wo man sich diese ungeteilte Freude, die darf sich auch mal Bahn brechen. Wir sehen das sowohl bei den Geiselfamilien als auch teilweise im Gazastreifen, wo es da etwas verhaltener ist. Ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt, wo es vielleicht nicht mehr zurückgeht, das würde ich heute sagen. Aber es ist noch wirklich alles mit großer Vorsicht zu genießen. Und die eigentlichen Fragen liegen weiterhin noch auf dem Tisch. Und das ist nicht der große Deal. Es ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt gleich das Ende von allem, aber es ist etwas erreicht, was wir bis vor kurzem nicht für möglich gehalten haben.
Der Generalsekretär der Welthungerhilfe Matthias Mogge sagte hier bei uns in dieser Sendung, eine ganze Reihe von Hilfsorganisationen stünden bereit, um den Menschen im Gazastreifen zu helfen.
Bisher ist es daran gescheitert, dass Israel die Grenzzugänge im Wesentlichen geschlossen hatte. Es kam keine Hilfe durch. Der Gazastreifen ist massiv zerstört. Die Menschen sind zusammengetrieben worden auf einem kleinsten Raum im Süden des Gazastreifens. Und da sind natürlich nach wie vor riesige Probleme, was Trinkwasserversorgung angeht, was die sanitäre Versorgung angeht. Es gibt kaum Unterkünfte für diese Menschen. Der Winter kommt jetzt, Regen ist dort und da muss jetzt ganz, ganz schnell was passieren, damit nicht noch mehr Menschen sterben, als jetzt schon gestorben sind.
Die Bundesregierung lädt heute zum sogenannten Autogipfel. Lissy Kaufmann.
Wie kann die Bundesregierung der strauchelnden deutschen Autoindustrie helfen und Standorte und Arbeitsplätze retten? Um Fragen wie diese geht es heute Mittag im Kanzleramt. Seit Tagen diskutieren Politiker unter anderem über eine Lockerung des geplanten Verbrenneraus auf EU-Ebene ab 2035. Eine Idee ist, dass künftig weiterhin Plug-in-Hybride neu zugelassen werden dürfen oder Fahrzeuge mit Range-Extendern, also zusätzlichen Motoren, die einsetzen, wenn die Autobatterie leer wird.
In Abkehr zu früheren Positionen aus seiner Partei stellte der Grünen-Politiker Cem Özdemir das Verbrenneraus im Jahr 2035 in dieser Sendung zur Disposition.
Ich bin bekanntermaßen kein Ingenieur. Ich plane, baue keine Autos. Das können andere besser. Und die können das übrigens. Das sieht man jetzt bei den neuen Fahrzeugen, die auf den Markt kommen. Jetzt brauchen die aber auch die Sicherheit, damit die milliardenschweren Investitionen nicht für die Katz waren. Darum verstehe ich nicht, dass die CDU so tut, als ob der Verbrenner noch 100 Jahre fährt. Wer das sagt, sagt Nein zum deutschen Auto. Auf der anderen Seite muss aber auch klar sein, dass wir keine ideologische Debatte führen, die so tut, als ob wenn am 01.01.2035 nicht 100% aller Fahrzeuge mit Elektro betrieben werden, dass dann der Meeresspiegel um ein Jahr steigt. Auch das ist ja erkennbar nicht der Fall.
Frankreichs zurückgetretener Premier Sébastien Lecornu sieht nach Abschluss seiner Beratungen mit den Parteien einen Ausweg aus der Regierungskrise. Kai Rinecker.
Die Situation erlaube es Präsident Macron, innerhalb von 48 Stunden einen neuen Premierminister zu benennen, so Sébastien Lecornu im französischen Fernsehen. Wer dies sein könne, wollte der am Montag zurückgetretene Premier nicht sagen. Das sei Sache des Präsidenten. Auch wenn Lecornu davon sprach, dass seine Mission nun beendet sei und er seinem Amt nicht hinterherrenne, kam von ihm kein klares Dementi zu den sich haltenden Gerüchten, dass er sein eigener Nachfolger werden könnte.
Und die Frankreich-Expertin Daniela Schwarzer von der Bertelsmann-Stiftung sagte vor wenigen Minuten hier bei uns im Deutschlandfunk, auch die politischen Kräfte im Parlament müssten jetzt Verantwortung übernehmen.
Im Moment, wenn Sie französischen Radio- oder Fernsehdebatten folgen, sind die voll von politischen Schuldzuweisungen. Und natürlich wird mit dem Finger auf den Präsidenten gezeigt, dass er politische Fehler gemacht hat. Nicht zuletzt durch die Auflösung des Parlaments, die eben jetzt zu dieser politischen Zusammensetzung geführt hat, die das Regieren so schwierig macht. Aber die Verantwortung liegt selbstverständlich auch in den anderen Parteien. Und in Frankreich wird im Moment sehr intensiv darüber diskutiert, ob die Parlamentsfraktionen ihre politische Verantwortung wahrnehmen. Denn sie sind ja schließlich mit dafür gewählt worden, dass Gesetze das Parlament passieren können, dass Budgets verabschiedet werden. Und im Moment setzen viele von ihnen auf Blockade.
Daniela Schwarzer war das von der Bertelsmann-Stiftung zur Lage in Frankreich. Das waren die Informationen am Morgen. Dankeschön fürs Zuhören im Namen des gesamten Frühteams. Ich bin Sandra Schulz. Ihnen einen schönen Tag.